Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Es ist schön, so viele ausgeschlafene Geschwister zu sehen heute. Wir haben uns ja die Stunde wieder geholt, was wir uns im Frühjahr geraubt haben. Und das ist immer wieder schön. Mir hat es auch gut getan, muss ich auch ehrlich sagen. Wäre ganz gut, wenn wir vielleicht ein bisschen aufmachen würden. Mich freut es auch wahnsinnig, dass hier so viele Geschwister sind. Gerade bei diesem schönen Wetter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da sitzen manche da, gell, Benny? Okay. In meiner Predigt spielt heute ein Buchstabe eine bestimmte Rolle. Und meine Frage ist, was ist der Buchstabe mit den meisten Wörtern in der deutschen Sprache? Was denkt ihr? Ganz laut am besten, dass ich es höre. E? Einen anderen Vorschlag? Nein, das E ist richtig. Ha. Genau. Das E ist der Buchstabe, wo es die meisten Wörter gibt. Übrigens auch in den meisten europäischen Ländern. In Deutschland sind es um die 17%. Um das E soll es nämlich heute gehen, aber keine Angst, wir wollen nicht heute zurückgehen in die Grundschule, sondern in meiner Bibellese ist mir im 2. Petrusbrief aufgefallen, dass es dort Stichwörter gibt, die mit E beginnen. Und diese Stichwörter, die sind enorm wichtig für unser Glaubensleben. Also keine Sorge, wir werden nicht den ganzen 2. Petrusbrief lesen. Der Axel hat auch vor einigen Wochen Angst gehabt, dass er zu viel liest. Wir lesen nur immer ein paar Verse. Und der 2. Petrusbrief ist ja praktisch so ein Vermächtnis des Petrus, der kurz vor seinem Ablegen seines Zeltes so benutzt, das sagt er selber in 1 Vers 14, dass er praktisch das so eine Art Abschiedsbrief ist. Er will hier nochmal ganz wichtige Dinge in Bezug auf Irrlehrer auch weitergeben. Und es war eine Zeit mit viel politischer Veränderung, die Verfolgung der Gemeinde schritt voran, aber auch die Irrlehrer mehrten sich, besonders die Gnostiker, die ja so alles nicht so ganz genau nahmen mit ihrem Leben. Man kann schon Christ sein, aber da kann man genauso weiterleben wie und so weiter. Möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, das ist jetzt so wichtig. Aber für Irrlehrer muss man gerüstet sein. Das will hier der Paulus auch sagen. Die Antwort auf falsche Erkenntnis muss die richtige Erkenntnis sein. Und Stabilität im Wort Gottes ist die beste Waffe gegen falsche Lehren und auch Lehrer, die es heute sicher auch en masse gibt. Wir werden dann noch sehen, welche Mühe der Petrus hier aufwendet in seinem Brief. Es ist ein sehr tiefgehender Brief und ist letztendlich sein letzter Brief. Und wenn jemand einen letzten Brief schreibt, dann will er noch wirklich die wichtigsten Sachen auch weitergeben. Nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern wirklich das Wichtigste. Und schon die ersten Verse im 2. Petrusbrief drücken das eigentlich aus. Wenn Sie mal den 2. Petrusbrief aufschlagt, im Kapitel 1, schon in den ersten Versen kommt was ganz Wichtiges. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Also in diesen zwei Versen schon am Anfang, haben wir übrigens schon das erste E gelesen, aber was jetzt wichtig wird, Simon Petrus spricht hier eine bestimmte Personengruppe an. Nicht Mann oder Frau, sondern besondere Menschen auf diesem Planeten. Nämlich, die den gleich kostbaren Glauben empfangen haben wie die Apostel. Und zwar nicht irgendeinen Glauben, Nein, die Gerechtigkeit unseres Herrn und Retters Jesus Christus haben diese Menschen empfangen. Deshalb, das Christsein ist wirklich etwas Besonderes. Das sind Menschen, die bereit sind, sich von Gott immer mehr beschenken zu lassen durch seine Gnade und seinen Frieden, die er schenkt in der Erkenntnis. Und so sind wir schon beim ersten Gliederungspunkt. Jetzt darf ich das schlaue Brett hier auch mal umdrehen. Es geht heute um drei E's. Und das erste E. Okay. Ein bisschen instabil, aber werden wir schon kriegen. Die Erkenntnis. Die Grundlage, die Basis, hängt es richtig, ja? Ja, kann man schon lesen, ja. Ja, die Grundlage, die Basis ist erstmal, dass wir zum lebendigen Glauben gekommen sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird das ein Kampf gegen Windmühlen sein. Es ist wie wenn ein Mensch aus dem Kindergarten rauskommt und gleich auf die Hochschule geht. Wie wenn jemand die Meisterprüfung macht, bevor er die Lehre beginnt. Also im übertragenen Sinne, sie wären überfordert. Mal abgesehen, dass natürlich auch der Geist Gottes fehlt. Die Basis für die drei E's oder ist eigentlich, dass die Menschen erstmal zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Die gewurzelt sind in der Gerechtigkeit Christi. Seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit durch den Glauben. Und jeder, der hier sitzt, sollte auch überprüfen, ob er diesen lebendigen Glauben an den Herrn Jesus schon empfangen hat. Und den kann man nicht kaufen, auch nicht vererbt bekommen, sondern den muss jeder für sich annehmen und glauben. Also, das Thema heute, drei E's, wichtige Säulen unseres Glaubens. Und da sind wir jetzt erstmal bei der Erkenntnis. Erster Punkt. Erkenntnis ist nicht etwas, was im Neuen Testament erfunden wurde, sondern es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Schon im Garten Eden kommt ja dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen vor. Und im Alten Testament mussten auch die Gottesmänner und Gottesfrauen immer wieder sich nach der Erkenntnis Gottes ausstrecken. Und da gebe es jetzt natürlich viele Beispiele. Aber die Erkenntnis hat im Neuen Testament, sprich ab dem Römerbrief, eine ganz besondere Bedeutung. Und wirklich gibt es im Zusammenhang des heutigen Themas Erkenntnis, kommt ungefähr 30 oder sogar über 30 Mal im Neuen Testament vor. Aber bleiben wir bei unserem Text. Ich habe hier drei Arten der Erkenntnis rausgesucht oder erkannt anhand des Textes. Und sicher gibt es natürlich noch mehr, aber anhand unseres Textes habe ich jetzt mal drei Punkte rausgesucht. Nämlich das erste ganz wichtige Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis des neuen Lebens. Und da lesen wir jetzt mal die Verse 2 bis 4. 2 haben wir ja schon gelesen, aber die nehme ich jetzt nochmal mit. 2 bis 4. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis und Jesu unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also wenn wir von der Erkenntnis des neuen Lebens sprechen oder darüber nachdenken, müssen wir oder können wir eigentlich nur auf unseren Herrn Jesus Christus kommen, unseren alleinigen Erlöser. Auf ihn müssen wir hinweisen. Er ist unser Heil. Er ist unser Alles. und auch die Grundlage für Erkenntnis. In Johannes 17, Vers 3, da steht, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinigen Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und auch in 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, ohne Wenn und Aber. Das ist eine kompromisslose Tatsache, die unantastbar ist. Gläubig gewordenen ist die göttliche Kraft geschenkt worden, die alles geschenkt bekommen haben zum Leben und der Gottesfurcht durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Man kann auch bei Tugend Tüchtigkeit oder ja Fähigkeit vielleicht übersetzen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir ohne Gottes Kraft nichts vermögen. Auf jeden Fall nicht in der Reich Gottes Arbeit. Habt ihr schon mal zu euren Handschuhen gesagt, die sollen irgendwas bringen, sollen dir irgendwas bringen? Wird nicht funktionieren. Wie wird's funktionieren? Ach, wenn eine Hand reingeht, oder? Eine lebendige Hand mit Daumen, Zeigefinger und alles. Und dann kann man es holen. Und so ist es im Prinzip auch in der Reich Gottes Arbeit. Wir können aus uns heraus nichts tun. Ohne Gottes Kraft geschieht nichts. Nur wenn der Herr baut, entsteht etwas. Und da habe ich einen Vers gelesen, den habe ich natürlich auch schon mal gewusst, aber ist mir wieder eingefallen in dem Zusammenhang. Und zwar Psalm 127, Vers 1, da steht, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Bauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Also interessant, der Herr will mit uns bauen. Und seine Kraft schenkt uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und, was hier auch noch steht, wir sind Teilhaber geworden. Quasi ein Teilhaber ist auch ein Miteigentümer. Wir sind Teilhaber dieses Reich Gottes. Ist eigentlich gewaltig. Die zweite Erkenntnis, diese neue Erkenntnis, zeigt uns auch den Weg zu einem neuen Ziel. Und das kommt im Vers 5 bis 7, das möchte ich mit euch lesen. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Neues Leben hat aus Gott, hat Auswirkungen auf unser Leben. Deswegen geht es hier auch weiter, eben deshalb, da kommt was. Da passiert etwas. Da gibt es jetzt eine ganz neue Zielsetzung, nämlich unser Leben richtet sich nach dem aus, was Gott an Veränderung für uns vorgesehen hat. Da kommen Dinge vor, die sich quasi einander aufbauen. Wie in einem Haus. Da wird zuerst das Fundament gelegt, dann kommt das Erdgeschoss, erster Stock, das Dach und dann kommen erst die Feinheiten. So ähnlich ist es auch hier. Da kommt vor Glaube, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. das baut sich, die bauen sich gegenseitig auf, ja, oder einander auf. Und wenn dies zusammenkommt, dann gibt es wirklich ein ordentliches Bild. Und es wächst auch. Natürlich ist hier auch Fleiß und Einsatz gefragt. Darum heißt hier im Vers 5, euch allen Fleiß aufwenden. Das ist für uns gefordert. Auch Fleiß ist für uns gefordert. Ich warte immer, wenn ich Predigtdienst habe, dass Gott die Türen aufmacht und dass eine fertige Predigt bei mir auf dem Schreibtisch fliegt. Aber leider noch nie passiert. Meistens sitze ich vor einem leeren Blatt Papier und denke mir, was soll ich eigentlich sagen? Vielleicht sogar ein Buch oder irgendwas, was mir wichtig geworden ist. Du sitzt erstmal vor einem leeren Blatt Papier. Und dann, ist ja gut so im Prinzip. Und dann denkst du, Herr, du musst mir jetzt helfen. Ich brauche deine Kraft. Aber auf der anderen Seite bin auch ich gefordert. Mein Fleiß. Ich muss mich mit dem Wort auseinandersetzen, Parallelstellen lesen, Konkordanz raussuchen und so weiter und so fort. Was man alles so machen muss. Man muss sich bewegen. Sonst passiert es nicht. Oder Roland, ist dir das schon mal passiert, dass eine fertige Predigt kommt? Ist nicht geil. Gewünscht hast du das auch schon, gell? Genau. Ja, wir müssen uns bewegen. Wie beim Sport. Wenn du sportlich fit werden willst, dann nützt es dir nichts, wenn du ein Fußballspiel nach dem anderen im Fernsehen anschaust. Oder wenn du auf dem Sofa liegst und sagst, ja, man sollte mal Sport machen. Es wird nichts passieren, ja? Und so ist es auch im Geistlichen. Gott steht für dich nicht früh auf und liest das Wort Gottes. Und studiert das Wort Gottes. Er trägt dich auch nicht zur Bibelstunde. Also, ich kenne niemand. Fleiß kommt hier im 2. Petrusbrief 5-mal vor. Wir lesen das nachher noch. Aber es sind immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite, wie eine Münze, auf der einen Seite steht die Kraft Gottes und auf der anderen Seite steht der Fleiß. Wenn eine Seite fehlt, dann passiert auch nicht viel. Ja? Wenn Sie eine Seite nur drauf habt, wenn da hinten nichts ist, dann können Sie auch nicht bezahlen. Glaube ich mal. Aber Sie schmuggelt es durch. Aber in der Regel ist es nicht so. Also Gottes Kraft auf der einen Seite und Fleiß auf der zweiten Seite. Beides gehört zusammen. Und genauso ist es auch bei der Erkenntnis. Erkenntnis muss man sich auch erarbeiten. Das kommt nicht von allein. Es zeigt uns den Weg zu neuen Zielen. Unser Leben bekommt einen ganz neuen Inhalt, der von unserem Herrn in unser Leben kommt. Und dadurch geschieht auch Lebensveränderung. Und das ist der nächste Punkt. Erkenntnis führt zu Lebensveränderung. Im Vers 8 bis 12 möchte man weiterlesen. Da steht, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, also die Sachen jetzt mit der Erkenntnis und Enthaltsamkeit und so weiter, zunehmen, heißt er noch, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung an der Wählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also Erkenntnis führt auch zur Lebensveränderung. Wenn diese Tugenden, die hier aufgeführt werden, sich entwickeln, dann passiert etwas in unserem Leben. Nämlich, wenn diese Dinge vorhanden sind und zunehmen, dann passiert was. Im Vers 8. Nämlich, sie lassen uns im Hinblick auf die Erkenntnis nicht träge und auch nicht fruchtlos sein. Das ist eigentlich eine gewaltige Verheißung. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Nämlich, wenn es nicht vorhanden ist, das sagte Petrus hier nämlich auch, wenn es nicht vorhanden ist, der ist blind. Blind wird normalerweise eigentlich für Ungläubige verwendet, aber in diesem Fall eigentlich nicht. Und kurzsichtig, was heißt kurzsichtig? Nur das sehen, was vor Augen ist, ja. Das kann jetzt vielfältig sein. Und hier steht, und hat die Reinigung der Sünden, also die Sündenvergebung durch Jesus Christus, vergessen. Kann man das? Scheinbar schon. Ich komme bei dem nächsten Punkt nochmal drauf. Darum dürfen wir nicht vergessen, uns zu befleißigen, wie es im Vers 10 heißt, und eure Berufung und Erwählung festzumachen, also klare Sache zu machen. Wie ein Pärchen, das nach langem Zusammensein es festmachen möchte, ja, und in die Ehe eingehen wollen und zeigen, jetzt sind wir füreinander da. Und so ist es auch mit dem Herrn. Es wirklich festzumachen. Ja, ich kenne manche Christen, da weiß ich nicht so recht, wie es euch geht, wie man dran ist. Da ist so eine gewisse Frömmigkeit, aber so richtig überzeugt bin ich da nicht. Wenn wir klare Sachen machen mit dem Herrn, wird uns reichlich gewährt werden, den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zum zweiten E. Die ist nicht weniger wichtig, nämlich die Erinnerung. Und da lesen wir mal den Vers 12, nur ein Vers. Deshalb will ich Sorge tragen, sagt hier Petrus, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Petrus will hier Sorge tragen, als der Seelsorger der Geschwister, dass er den Willen hat, sie an Dinge zu erinnern. Komischerweise an Dinge, die sie ja wissen. Eigenartig, oder? Wenn ich auf Arbeit bin, mache ich mir ständig Notizzettel oder irgendwelche Erinnerungszettel, um ja nicht wichtige Dinge zu vergessen. Durch das ständige Telefonieren und Einprasseln von Informationen kann es immer wieder sein, dass ich etwas vergesse. Und so sollte es auch in unserem Glaubensleben sein. Wir haben manchmal so viel um die Ohren, dass wir manche Dinge vergessen, selbst Dinge, die wir schon wissen. Und nicht umsonst hat der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt. Warum? Es ist ja ein Gedächtnismahl. Aus dem einfachen Grund, dass wir nicht vergessen, was wir schon wissen. Oder es in den Hintergrund rückt oder etwas aus dem Vordergrund rückt. So könnte man es vielleicht auch sagen. Das wäre eigentlich auch schon schlecht, wenn wir bedenken, was der Herr für uns getan hat. Also, eigenartig eigentlich Erinnerung obwohl ich etwas weiß, ja, müssen wir erinnert werden über Dinge, die wir schon wissen. Scheinbar schon. Petrus sagt es hier so. Der zweite Grund, zu erinnern, um wach zu bleiben. Vers 13. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Also, wir müssen erinnert werden, um wach zu bleiben, ja, so heißt es. Und einschlafen, haben wir gedacht, ist eigentlich die größte Gefahr der Christen. Verfolgung ist nicht schön, aber ist für den Christen, zumindest für seine Seele, nicht schlechter als schläfrig werden, geistlich gesehen. Die Jünger sind auch im Garten Gethsemane schläfrig geworden. In diesem Augenblick, wo der Herr Jesus die schlimmsten Stunden vor sich gehabt hat und auch tatsächlich gehabt hat, er hat ja Blut geschwitzt. Und was haben die Jünger gemacht? Sie wurden schläfrig. Schlafen ist ja ein Grundbedürfnis, ist ja eigentlich nichts Negatives. Aber hier ist was anderes gemeint. Hier ist gemeint, dass ich lasch werde, dass ich träge werde. Dass ich, ja, so, was soll's, Einstellung bekomme. Und wenn der Gegenspieler das bei Christen geschafft hat, dann hat er sein Ziel erreicht. Er hat Christen, die Jesus nachfolgen, weitgehend lahmgelegt. Petrus war es wichtig, kurz vor seinem Tod, dass er im Vers 13 und 14 aufgezeigt wird, nochmal einen Weckruf zu starten mit Erfolg. Denn der Eifer nach dem Tod Petrus war durchaus noch vorhanden. Das dritte Erinnern ist Erinnern als Gedächtnisstütze. Ich lese mal nur den Vers 15. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Also Petrus macht im Vers 15 klar, wenn er nicht mehr da ist, dass wir uns manche Dinge so wieder ins Gedächtnis rufen sollen, beziehungsweise müssen. Was sollen wir denn ins Gedächtnis rufen? Im Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeuge seiner herrlichen Größe gewesen sind. Man muss hier bedenken, manche, die diesen Brief bekamen, hatten Jesus leibhaftig erlebt. Und diese möchte er nochmal erinnern, dass sie Augenzeugen waren der Größe und Herrlichkeit Jesu. Es waren keine Einbildungen, irgendwelche Märchen, irgendwelche mystischen Vorstellungen, sondern es waren real erlebte Dinge. Also total rational, nicht emotional, spricht hier der Petrus. Und jetzt erzählt er ab dem Vers 14 die wirklichen Fakten, die real erlebten Dinge, die der Petrus hier darstellt. Ich lese ab dem Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut daran, oder ihr tut gut, darauf zu achten als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also, die Jünger hatten persönlich erlebt und hatten auch erlebt, dass der Vater im Himmel dies ganz klar bestätigt und abgesegnet hat. Zusammenfassend, sie sahen, wie der Herr bestätigt hat bei der Taufe: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf dem Berg der Verklärung das Gleiche wieder. Es ist eine prophetische Erfüllung gewesen. In Jesaja 42, Vers 1 steht es, dass es eine prophetische Erfüllung war. Das möchte ich ganz kurz mit euch lesen. Da steht: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Also hier, bei der Taufe, bei der Berg der Verklärung, wurde eigentlich das erfüllt, was im Alten Testament im Jesaja 42,1 vorausgesagt wird. Gott bestätigt die Sohnschaft und noch mehr, auch die Gottheit Jesu. Und im Vers 19 dann wird das Wort hochgehoben. Ehre und Herrlichkeit bekommt jetzt sein Wort. Und das ist auch für uns wichtig in unserer Gemeinde, dass wir das Wort wirklich hochhalten. Das prophetische Wort, das Wort Gottes, das wir besitzen und das wir unbedingt darauf achten sollen, dass es in unseren Herzen auch aufgeht. Und das Wort wird hier im Vers 20 und 21 klar bestätigt, dass es kein Menschenwort ist, sondern Menschen redeten getrieben vom Heiligen Geist. Und das muss unumstößlich sein. Wir tun gut, so viel wie möglich im Leben darauf zu achten, als eine Lampe, wie es im Vers 19 heißt. Und wir müssen uns im Klaren sein, ohne Wort Gottes gibt es keine Veränderung. Das zweite Kapitel lassen wir dann aus, sonst haben wir wirklich zu viel Text, aber da wird eigentlich nochmal ein E kommen. Im zweiten Kapitel, das lasse ich jetzt aber aus, nämlich die Ermahnung, da geht es eigentlich hauptsächlich um Irrlehren. Deshalb möchte ich jetzt ins dritte Kapitel springen und zu unserem letzten Punkt kommen, der auch sehr, sehr wichtig ist. Die Erwartung. Gleich vorweg, ich kann hier natürlich aus Zeitgründen unmöglich auf jedes Detail hier eingehen, sondern ich werde nur Dinge rausgreifen, die wichtig sind jetzt für unser Thema. Die Erwartung ist nämlich für uns auch eine wichtige Säule in unserem Glaubensleben. Wer tiefer gehen will, kann sich die Predigt vom Roland anhören. Der hat nämlich am 26.01.20 eine Predigt über das dritte Kapitel gehalten. Und zwei oder drei Wochen später der Axel der Rest. Also wer das nachlesen will, weil ich wirklich jetzt im dritten Kapitel nicht auf Details eingehen kann, steckt das unheimlich viel drin. Also, wir sind hier bei Erwartung. Erwartung ist etwas sehr Wichtiges. Und der erste Punkt, den ich behandeln möchte, das sind die ersten vier Verse, festhalten an der Gewissheit des Kommen Jesus. Und das geht ab dem Kapitel 3, die ersten vier Verse, das möchte ich mal vorlesen. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Jetzt kommt übrigens auch nochmal Erinnerung. Damit ihr gedenkt schon von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebote des Herrn und Heilandes. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt doch alles so von Anfang der Schöpfung an. Also, festhalten an der Gewissheit des Kommen Jesus. Die Zeit vergeht. Wenn die 6 davor steht, wer die 6 oder die 7 schon davor hat, oder die 8, wie der Wolfgang, der weiß, die Zeit vergeht immer schneller, gell? Man empfindet es so. Aber jetzt überlegt mal, 2000 Jahre sind jetzt her, als Jesus und die Apostel gesagt haben, dass der Herr wiederkommt. Wir wissen, dass Jesus noch zweimal kommen wird. Und daran gibt es keine Zweifel. Das erste Mal wird er die Gemeinde entrücken und das zweite Mal wird er so kommen, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Aber für die Gemeinde ist das wichtigste Ereignis die sogenannte Entrückung. Und welche Gemeinde wird das betreffen? Die christliche Gemeinde oder die Baptisten oder die Methodisten? Nein, es wird jeden wiedergeborenen Christ auf der ganzen Welt betreffen. Diese werden zu dem Herrn hin entrückt in einem Moment. So steht es in 2. Thessalonicher 4 und auch anderen Stellen. Und weil die Zeit fortschreitet, werden auch Spötter kommen, die sagen, Quatsch, Entrückung. Es bleibt alles so, wie es ist. Und solche Stimmen gibt es immer und immer wieder. Aber die wirkungsvollste Stimme ist, wenn es in den Herzen der Gläubigen bewusst oder unbewusst so gedacht wird. Und wir lasch werden. Wir vernachlässigen die Gemeinde, die Bibellese, die Evangelisation und so weiter. Deshalb erster Punkt, festhalten an der Gewissheit des Kommen Jesus. Auch das müssen wir immer wieder wachhalten. Wachhalten, dass man, ich weiß es aus eigener Erfahrung, man wird schläfrig, man denkt, ah ja, wird schon jetzt nicht kommen und so. Aber wir müssen diesen Gedanken wachhalten. Der Herr kommt, in jeder Sekunde kann er kommen. Das kann jetzt in 1000 Jahren sein, es kann aber jetzt sofort sein. Wir müssen das wachhalten. 4-8, da steht, und sagen, ab 5 lese ich, denn denen, die das behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Durch welche, wie weit lese ich jetzt schon nochmal, 8, Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderben des gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Ja, in den Versen 4-8 wird gesagt, ja Mai, alles bleibt so, wie es ist. Und kommt natürlich eigentlich von Ungläubigen. Hier wird gesagt, weder die Entrückung noch die Sintflut wird hier als Tatsache dargestellt oder angenommen. Aber wir müssen sicher sein, Gott wird es so kommen lassen, wie es vorausgesagt ist. Es wird das erste und zweite kommen, das Endgericht wird kommen, dass die Erde verschmilzt in sich, das wird kommen. Alles wird so kommen, wie der allmächtige Gott es vorausgesagt hat. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und Gott hat Zeit. Denn hier steht, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, sind nicht einmal 2 Tage vergangen, seitdem er es gesagt hat. Und wenn wir bedenken, was 2 Tage sind, in unseren Augen sind 2 Tage, oder? Gar nichts. Die gehen bis so vorbei, da kommst du gar nicht mehr mit. Da möchte ich schon fast sagen, das können wir bei den Jahren sagen, die gehen schon so flutsch vorbei. Und dann nochmal ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, der Herr verzögert nicht. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Lest Vers 9 bis 13. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, wenn er sagt, der Herr kommt bald. Für uns ist dieses bald sehr lange. Aber bei Gott muss wahrscheinlich noch etwas passieren, nämlich Folgendes, wie es im Vers 9 steht. Scheinbar ist eines noch nicht erfüllt, nämlich noch nicht die Vollzahl. Denn er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also es ist letztendlich Gottes Langmut, bis alle, die noch Buße tun können und werden, der Herr nicht kommen wird. Natürlich wissen wir das nicht, wie viele noch zum Glauben kommen. Aber der Herr verzögert nicht, so steht es hier. Und zum Schluss kommen jetzt noch ganz praktische Dinge zum Vorschein. In Vers 11, wir wissen, dass alles von oben beschrieben ist. Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Also wenn wir das wirklich als Tatsache nehmen, dass Gott dies alles über die Welt kommen lässt, wie vorausgesagt, dann muss uns das eigentlich motivieren, uns für Gottes Reich einzusetzen, indem wir die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. Das ist auch interessant. Also unser Leben, unser Einsatz kann das sogar noch beschleunigen. Ich glaube, so muss man das sehen. Und hier kommt nochmal 3-mal erwarten vor am Ende. Erwarten ist sehr wichtig, auch bei jedem Abendmahl übrigens feiern wir das Mahl, bis er kommt. Es ist nicht nur ein Gedächtnismahl, sondern auch ein Blick in die Zukunft. Wir erwarten die Ankunft des Tages Gottes, Vers 12. Wir erwarten aber auch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dies ist uns alles offenbart in der Offenbarung. Und was für uns jetzt wichtig ist, im Vers 14 noch, das ist der letzte Punkt dann, nämlich ein Vers, der auch in unseren Alltag reinspricht, im Vers 14. Durch Erwartung den Fleiß hochhalten. Vers 14, da steht, deshalb Geliebte, boah, das ist aus dem, ich glaube, das ist so ein Herzenswunsch ist auch von dem Petrus jetzt ganz am Ende. Deshalb Geliebte, die ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Also, Jetzt der letzte Vers, eigentlich ein sehr praktischer. Was wird hier gesagt? Geliebte, dass ihr dies, da ihr dies erwartet, befleißigt euch. Also wendet allen Fleiß auf, der euch zur Verfügung steht. Seid unbefleckt und tadellos, natürlich nicht sündlos. Aber es muss auch in unser Leben sich bemerkbar machen. Und von ihm bei seiner Ankunft in Frieden befunden zu werden. Auch Dinge auszuräumen, wo Unfrieden da ist. Kurz gesagt, lebt nicht in der Erwartung, dass Deutschland Fußballweltmeister wird. In ein paar Monaten. Das können wir auch hoffen, okay. Aber, oder irgendwas anderes, was dich vielleicht beschäftigt, sondern in der Haltung, der Herr wird bald wiederkommen. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben drei E's, die wichtige Säulen, also nicht die wichtigsten, aber wichtige Säulen. Es gibt sicher auch andere Säulen noch für unser Glaubensleben. Es soll also nicht vollständig sein, natürlich. Und diese Dinge, Erkenntnis, Erinnerung, Erwartung, dient alles zum Wachstum und zur Festigung unseres Glaubens. Nichts soll in unserem Glaubensleben wichtiger sein, als uns ständig nach dem Herrn und seinem Wort auszustrecken, bis der Herr kommt. Und zum Schluss möchte ich nur den letzten Vers lesen im 2. Petrusbrief, den Vers 18. Und dann werde ich schließen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis, hier kommt auch wieder die Erkenntnis, unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich möchte nur beten mit uns. Wir danken der Herr Jesus auch für diesen Petrusbrief, der uns wirklich die wichtigsten Dinge, die die Gemeinde braucht, wirklich vorstellt und uns mit Nachdruck, ja, uns das, ja, einbläuen möchte. Wie wichtig es doch ist, einfach auf das zu schauen, dass du bald wiederkommst und dass wir uns befleißigen, wirklich uns einsetzen für Gottes Reich und nicht schlafen, nicht einschlafen, nicht träge werden, sondern dass wir diese Erinnerung und diese Sicht einfach wach halten, dass du bald wiederkommst. Ich möchte dir danken für dieses Wort, das mich selber angesprochen hat, und möchte dir einfach danken, dass dein Wort lebendig ist, dass es vom Geist Gottes inspiriert ist und für uns Gültigkeit hat und auch Wichtigkeit hat, um in unserem Glauben zu bestehen und vorwärts zu gehen und zu wachsen. Ich bitte dich ganz herzlich darum, dass wir auch immer wieder neu diesen Blick haben zu dir hin. Und ich möchte dir danken, dass du bald wiederkommst, Herr. Und die Zeichen sind erfüllt. Wir wissen, dass du bald wiederkommst und niemand weiß den Zeitpunkt, aber wir wollen das wachhalten und wollen das ja wirklich immer wieder im Blick haben. Segne uns, und auch für diese Woche möchte ich dich bitten jetzt um deinen Segen. Amen.